Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich reise gern. Ich reise gern rum. Ich bin die letzten paar Wochen, also 2,5 Wochen in Schottland gewesen. Die, die heiss sind, gehen mal auf Schottland. Dort ist es schön kühl. Also mein wärmster Tag war 17 Grad gewesen. Ich habe häufig einen Pulli, meistens auch noch eine Jacke angehabt. Eine Regenjacke meistens, weil es regnet halt doch sehr, sehr, sehr viel. Aber ja, ein anderes Land, Schottland, da merkt man schnell, sind gewisse Sachen anders als bei uns. Als erstes fällt natürlich auf, man fährt auf der Straße links, statt rechts. Das heisst, wenn man über die Straße laufen, muss man zuerst rechts schauen und nicht links. Ist mir vor ein paar Jahren, als ich in England war, bin ich mal zuerst zu einer dramatischen Situation gekommen. Oder? Ich denke, es kommt nichts links, macht den ersten Schritt auf die Straße, blöd die Hupe, das Auto kommt von rechts. Aber das Mal in Schottland habe ich es gewusst, dass es so ist und konnte darum ein bisschen mehr darauf Acht geben. Oder? Und dann gibt es natürlich die berühmten Badzimmer, wenn ihr das wisst. Da hast du zwei Hähne, da kannst du entweder kalt oder warm, oder nicht warm, sondern heiß. Da kannst du entscheiden, ob du jetzt kalt waschen oder heiß. Entweder frierst oder verbrennst du die Hände. Und dann musst du so irgendwie das Wasser selber mischen. Ich weiss nicht, wie die Schotten oder die Engländer auf die Idee gekommen ist, dass man das so macht, aber es ist halt so. Oder? Und dann habe ich ein weiteres Problem, das ich hatte, sind Türschlösser. Ich kenne es eigentlich von der Schweiz, man hat einen Schlüssel, Tür, zack, macht die Türen auf und kommt rein. In Schottland funktioniert das manchmal ganz anders, die haben andere Systeme. Also da muss man manchmal statt links muss man rechts umdrehen oder genau, oder musst oben noch heben und dann hast du noch etwas in der Hand und dann musst du unten noch drehen und drücken und dann die Schlüssel, ich bin vielfach in Hostels gewesen und wahrscheinlich sind die Schlüssel auch schon ein bisschen abgenutzt gewesen, da hast du immer 3-4 Mal müssen probieren, bis du noch am richtigen Ort gewesen bist. Ja, ich habe gemerkt, es gibt sehr individuelle Türschlösser. Und natürlich, was in Schottland anders ist, ist das Essen. Das nationale Essen. Einerseits Haggis. Das ist so gefüllter Schafsmagen. Sehr stark gewürzt mit viel Pfeffer und anderen Sachen. Ist eigentlich relativ gut, erstaunlicherweise gut. Es ist mehr, also wahrscheinlich ist es ja ein bisschen wie Kackens. Oder? Und natürlich, was es gibt, Fisch und Chips. Eigentlich gibt es immer Chips oder immer Herdöpfel. Also Chips, das ist Pommes frites. Und Burger. Und lustig, wir haben gesehen, einmal ich und ein Kollege sind umreisen, das zweite. Dann haben wir einmal wirklich Hunger gehabt. Ich dachte, jetzt haben wir schon Hunger. So, ja, es ist 5:30. Hat doch da schon ein Restaurant offen? Dann gehen wir rum und sagen, ah ja, da hat das Restaurant offen. Dann laufen wir rein. So, dann musst du eigentlich warten, bis sie einen Platz zuweisen. Und so, ja, sorry, wir sind ausgebucht, wir haben keinen Platz mehr. So, 5:30 und die sind ausgebucht am Abend. Okay. Kenne ich von anderen Ländern anders, dass irgendwie musst du bis um 8 oder 9 warten, bis das Restaurant überhaupt aufgeht. Aber es ist einmal so. Wir haben Glück gefunden, Glück gehabt und an einem anderen Ort ein Restaurant gefunden. Aber da haben wir merken, wenn wir um 5:30 essen wollen, muss man reservieren. Also haben wir schon wieder etwas gelernt. Und ich liebe Reisen, ich liebe neue Kulturen kennenlernen, neue Landschaften, manchmal auch in neue Seiten, andere Seiten. Und für das habe ich so ein schönes rotes Büchli. Zugegeben, in Schottland habe ich das nicht gebraucht. In Schottland lange so ein Kärtli. Oder? Aber das sagt schon, wenn ich mit so einem Büchli oder mit einem roten Pass an die Grenze komme, dann heisst es eigentlich, ich bin ein Guter. Oder? Ich habe noch nie ein Problem gehabt, wenn ich das Büchli gezeigt habe, dass ich nicht in ein Land gekommen wäre. Bei gewissen Ländern braucht es noch ein zusätzliches Papier mit einem Visum drin, das heisst, okay, du darfst jetzt hier kommen. Aber eigentlich kann man mit dem relativ frei in der ganzen Welt umeinander reisen. Oder? Doch neben den Touristen gibt es ja noch andere Reisegruppen. Da gibt es ja die, die geschäftlich umeinander reisen. Und es gibt die dritte Reisegruppe, das sind die Flüchtlinge. Die haben nicht so einen roten Pass, wo drauf steht Schweiz. Die haben häufigerweise gar keinen Pass, weil ihr Land keinen Pass ausstellt. Oder weil ihr Land sagt, wenn du einen Pass willst, dann ist das sagt das, dass du ausreisen willst. Das heisst, es ist Landesverrat, weil es ist verboten, aus dem Land auszureisen. Ich habe mich schon vor der Sommerferien mit dem Thema ein bisschen befasst, über Flüchtlinge. Und dann habe ich mich am Montag definitiv dazu entschieden, das Thema zu bringen, an dem heutigen Sonntag. Und in den letzten Wochen ist so viel passiert, es ist so viel über Flüchtlinge geredet worden. Ich bin richtig überrollt worden von dieser Informationsflut. Die Zeitungen, die Radios und das Fernsehen waren voll gewesen. Und darum zeige ich euch heute auch keine Bilder. Ich zeige euch keine Bilder, wie das aussieht. Vieles hat man schon gesehen in den Medien. wie das aussieht. Ich möchte einfach noch zwei Situationen von Flüchtlingsländern, wo wir jetzt in der Schweiz die meisten Flüchtlinge haben, nochmal kurz zusammenfassen. Das ist Syrien. Wir wissen, Syrien ist das Land voller Bürgerkrieg. Ja, da haben wir einerseits eine Regierungstruppe. Oder? Man sieht auf dieser Karte, die ist vom 6. August. Die aktualisieren jetzt eigentlich jede Woche, die Karte, weil sie immer ein bisschen sich verändert. Die Regierungstruppe ist so ein bisschen in diesem Bereich. Rot. Sieht sich ein bisschen schlecht von der Farbe her. Dann haben wir die Rebellen von der Regierungstruppe, die sind da oben die Grünen. Dann haben wir die Kurden, das ist ja im Nordteil oben, der gelbe Balken. Der sogenannte Islamische Staat, der sich ausbreitet hier in Syrien, natürlich auch da unten im Irak. Dann haben wir Al-Nusra-Front, das ist eigentlich ein Ableger, oder die arbeiten zusammen mit der Al-Qaida, die sind ein bisschen in dem Gebiet, zwischen den Grünen. Und auch da unten, also es ist sehr chaotisch. Es sind 5, 6, 7, 10 Gruppen, man weiss nicht genau, wer für wen, wer mit wem kämpft. Und eben, das verschiebt sich immer weiter. Es ändert sich ständig. Mal wird da etwas erobert von der einen, dann wird dort etwas erobert von der anderen. Es ist einfach Krieg. Es werden Menschen verschleppt und dann wird von der Familie Lösegeld verlangt, dass man die Menschen wieder zurückkaufen kann. Die noch perversere Taktik ist seit ein paar Wochen, dass man Menschen verschleppt und dann sofort umbringt. Und zwar, weil wenn die leben würden, dann bräuchten die Wasser und die bräuchten Essen und so. Und das ist ja aufwendig. Das heisst, man bringt sie sofort um und dann verkauft man den Leichnam zurück an die Familie, damit sie den Leichnam richtig beerdigen können. Würdest du an so einem Ort bleiben? Oder würdest du weg wollen? In Eritrea gibt es, das sind die jetzt momentan sehr in den Medien sind, weil sehr viele Eritreer auf Europa kommen. Ich habe mal über Eritrea recherchiert. Die Pressefreiheit von Eritrea, man hört ja bis jetzt sehr wenig über das Land selber. Oder? Aber nach Reporter ohne Grenzen, Wir haben so einen Index von Ländern, wo Pressefreiheit oder Meinungsfreiheit gilt. Und da ist Eritrea auf dem 180. Platz. Hinter Nordkorea. Also Nordkorea ist noch besser mit der Pressefreiheit als Eritrea. Es gibt ein Fernsehen, ein Radio, eine Zeitung, alle kontrolliert von der Regierung. Das sind eigentlich alles Propagandaorgane. Es gibt keine andere Sachen. Man kann sich nicht anders informieren. Außer die irgendeinen Satellitenempfang haben, können mittlerweile ein Satellitenradio empfangen von Eritreern, die im Ausland sind. Aber das sind die wenigsten, die das überhaupt die Möglichkeit haben, so etwas zu empfangen. In diesem Land gibt es über 10'000 politische Häftlinge. Es gibt ja nur eine Partei. Und es gibt politische Häftlinge. Das heisst, jeder, der eine andere Meinung hat, wird einfach eingesperrt. Und die Gefängnisse sind nicht sehr luxuriös. Die sind wirklich brutal. Also, sie haben mittlerweile, also entweder sind sie irgendwo vergraben, dass man es nicht sieht. Oder? Also irgendwelche Bunker, wo die Leute sind. Man weiß es nicht, wo sie sind, genau. Oder sie haben Schiffscontainer. Sie haben einfach Schiffscontainer genommen, zack. So schön die Metallbehälter stehen irgendwo auf dem Land draussen. Es ist ja ein sehr tropisches Gebiet. Es wird also 40, 45, 50 Grad. Da scheint die Sonne voll drauf. Und die politische Gefangene müssen einfach dort drin sein. Ohne Fenster, also vorne wird einfach verriegelt, dann ist es zu, dann hockst du einfach in einem Metallcontainer rein. Meistens ohne Anklage, ohne irgendwelchen Grund. Du weißt meistens gar nicht, wieso du dort bist. Und die Familie weiss nicht, wer du bist. Oder wo du bist. Ob du noch lebst oder nicht. Wer das Land verlässt, ist automatisch ein Landesverräter. Also jeder Flüchtling, den man zurückschicken will, wird automatisch eingesperrt als Landesverräter. Und obwohl ca. 40% der Bevölkerung Christen sind, ist die Christenverfolgung so gross, dass sie auf dem Index, Weltverfolgungsindex von Open Doors auf dem 9. Platz landet. Das hat jetzt noch, also letztes Jahr war es auf dem 12. Platz gewesen, mittlerweile ist es auf dem 9. Platz. Also es rückt also Also das gehört zu den Ländern mit der meisten Christenverfolgung. Es gibt eine Staatskirche, und wer nicht in der Staatskirche ist, also wer irgendeiner Freikirche möchte angehören oder irgendetwas gerne ein bisschen anders hätte, wird auch verfolgt. Dann gibt es den Militärdienst. Das ist eines der wenigen Rechte, das für Männer und Frauen gleich ist. Sie dürfen alle ins Militär, also müssen alle ins Militär. Das letzte Schuljahr, mit 16, gibt es nur eine zentrale Schule, die das letzte Schuljahr macht. Das ist ein Militärausbildungslager. Da ist 50% normaler Schulstoff und 50% ist militärspezifischer Schulstoff. Und wenn man das letzte Jahr abgeschlossen hat und zu den besten 30 gehört, dann dürfen wir irgendeine Ausbildung machen. Sie haben dann vor 2009 haben sie noch die Universität geschlossen, weil die zu kritisch war gegen die Regierung. Also es gibt jetzt keine Universität mehr im Land. Und sie können trotzdem irgendwo eine andere Ausbildung machen. Und die anderen 70%, die nicht zu den besten 30% gehören, die kommen automatisch im Militärdienst. Und die anderen 30% kommen nach ihrer Ausbildung im Militärdienst. Der Militärdienst dauert offiziell 18 Monate. Ich meine, in der Schweiz kennt man das ja auch, Militärdienst, das ist ja nicht so schlimm, oder? Hat man auch, die einen müssen. 18 Monate, das tönt eigentlich nicht so schlimm, das ist 1,5 Jahre. Aber das Ding ist, wenn man mal im Militärdienst ist, dann kann der Vorgesetzte immer sagen, ja, wir brauchen dich noch. Du kannst noch nicht heim. Wir brauchen dich noch. Und so sind die 5 Jahre, 10 Jahre, 15, 20 oder auch 40 Jahre im Militär. Und haben keine Freiheit. Das Militär wird nicht nur gebraucht für die Landesverteidigung. Das Militär wird für alles gebraucht, was der Regierung dient. Einerseits auch die Lehrer. Die sind manchmal auch über das Militär bezahlt. Die haben es manchmal noch ein bisschen besser. Es gibt aber auch viele Leute, die in irgendwelchen Minen arbeiten müssen. Eritrea hat sehr viel Gold und Kupfer, sehr viel auch Silber, andere Metall. Wie viel das die exportieren, das weiss man nicht. Das ist ein Regierungsgeheimnis, das ist ein Staatsgeheimnis. Das darf man nicht wissen. Wer das veröffentlicht, der wird eingesperrt. Garantiert. Und das gehört einfach, das Zeug gehört alles der Regierung. Und weil sie ja ihre Minen sehr viele Leute brauchen, um das Erz zu fördern, nehmen sie einfach die, die im Militär sind, die kommen irgendwo in ein Land in eine Mine rein. Die eigene Familie darf nicht wissen, wo das ist. Wissen auch häufig nicht, ob man dort leben kann. Wer im Militärdienst ist, kommt 145 NACFA über, das ist die Währung dort. 145 NACFA pro Monat. Wie viel ist das etwa? Das ist auf dem Schwarzmarkt etwa 3 US-Dollar pro Monat. Die Wohnungsmiete kostet aber 2000 NACFA pro Monat. Also haben eigentlich die meisten Menschen irgendeinen zweiten oder auch einen dritten Job, wo sie irgendwie ihr Geld zusammen können, dass sie eine Wohnung haben. Und die Wohnungen, die sind nicht gerade luxuriös. Damit sie Essen können kaufen, damit sie können leben. Und für alles braucht man eine Lizenz von der Regierung. Wer eine Telefonkarte kaufen will, muss zuerst eine Lizenz von der Regierung haben, dass er die Erlaubnis hat, um eine Telefonkarte zu kaufen. Wenn sie etwas kaufen will, braucht irgendeine Lizenz. Gerade eben so Kommunikationsmittel wie Telefonkarten. Ein Reisepass sowieso, das ist ja auch klar, das brauchen wir auch eine Bewilligung schlussendlich. Das ist auch von einem Amt. Aber es gibt keine Freiheit. Das ganze Leben ist von der Regierung kontrolliert. Sie bestimmen, was du schaffst, was du tust, was du machst. Und gerade wir Schweizer, die sehr viel auf unsere Freiheit geben, sehr viel selber möchten entscheiden, würdest du so an einem Ort bleiben, wo das alles vorgegeben wird? Oder würdest du weg wollen? Oder würdest du rebellieren? Das ist ja so, was man hört in der Schweiz. Wir kämpfen für unsere Unabhängigkeit. Dann fragt man sich, wieso machen die Eritreer das nicht? Wieso machen die Eritreer nicht irgendeinen Aufstand gegen ihre Regierung? Ich meine, ihr Präsident ist seit 1993 an der Macht, also seit 22 Jahren. Er ist aber nie gewählt worden. Weil vor 1993 hat es einen 30-jährigen Unabhängigkeitskrieg gegeben mit Äthiopien. Da hat man 30 Jahre lang gekämpft. Und der, der jetzt der Afewerki, der, der jetzt der Präsident ist, der ist einfach der Militärchef gewesen. Und dann ist einfach vom Militärchef zum Präsident geworden, von der Übergangsregierung. Und die haben jetzt 22 Jahre Übergang ohne Verfassung. Es gibt also auch kein richtiges Gericht, es gibt nur militärische Willkür. Und dann sagt man, ja, wieso stehen die nicht auf? Wieso? Und dann nehmen die nichts dagegen. Und wenn man dann andere Länder anschaut, wo man gegen die Regierung versucht will, vorzugehen, wären zum Beispiel so Länder wie Libyen, wo man einen Diktator hatte, mit dem Gaddafi. Dort ist die Unordnung nur noch grösser geworden. Ein anderes Land wäre Syrien, wo auch einen Diktator hat. Dort ist das Land so chaotisch. Und wahrscheinlich, wenn es dort einen Putsch machen würde, gäbe es auch einen Bürgerkrieg. Wahrscheinlich auch endlos. Würdest du dort weg wollen? Oder würdest du bleiben? Und das ist immer die Kontroverse. Ich meine, Flüchtlingsproblematik, das ist so ein grosses Thema. Und es gibt immer die eine Seite, ja, man muss doch etwas machen. Und die andere Seite, ja, wir können ja nicht alle aufnehmen. Das Thema ist zu gross, um das für uns persönlich zu erfassen. Und es ist so komplex, was da alles geopolitisch nie spielt. Es ist ein riesen Ding. Und ein das Argument, das wir noch gehört, wir haben schon gesagt, wir können ja nicht alle aufnehmen. Wir können ja nicht alle aufnehmen. Das Argument, das stimmt. Wir können nicht alle aufnehmen. Aber gerade am Beispiel von Syrien, ich muss es mal aufzeigen, von einer Grafik. Syrien hat 33 Millionen Bewohner oder Einwohner gehabt. Von diesen 33 Millionen, das sind die Länder, sind 12 Millionen Flüchtlinge. Also mehr als ein Drittel von den Menschen, die in Syrien leben, sind Flüchtlinge. Davon sind aber 8 Millionen innerhalb vom Land Flüchtlinge. Die sind einfach vom einen Teil vom Land in einen anderen Teil geflüchtet. Und 4 Millionen sind ins Ausland. 4 Millionen sind ins Ausland. Grösste Teil sind die umliegenden Länder. Also zum Beispiel der Libanon hat 4,5 Millionen Einwohner und bald einmal 1,5 Millionen Flüchtlinge. Also jeder Fünfte ist ein Flüchtling dort. Und Jordanien sind viele, also in umliegenden Ländern. Und die, die von Europa gekommen sind, das sind die da. Das sind die 200'000. Die irgendwie das Recht haben, in Europa zu sein, die hier angekommen sind, die man auch geholt hat. Das sind die 200'000. Im Gegensatz zu diesen 12 Millionen, die generell flüchten, und zu diesen 4 Millionen, die es dann bis ins Ausland wollen. Ich meine, in Libanon eben, von 1000 Einwohnern sind 200 Flüchtlinge. Das ist immer noch steigend. Mittlerweile sind es schon fast bei 250. Vielleicht sind es bis Ende Jahr bei 300. Und in der Schweiz? Wie viele Flüchtlinge hat die Schweiz pro 1000 Einwohner? Wer weiss das? 10? Eine andere Zahl? Mehr? Weniger? Sind 5. Es sind 5. Es sind in Rümlang selber sind es 35. Es sollte eigentlich 38 sein, aber man sucht noch einen Platz, eine neue Wohnung, damit wir 3 mehr aufnehmen können. Aber in Rümlang selber sind es 35. Und dann habe ich mir mal überlegt, ja, das ist ja so ein riesen Thema. Und dann habe ich mir überlegt, kenne ich die Flüchtlinge eigentlich? Sind die irgendwo rum? Sind die irgendwo sichtbar? Ich habe das Gefühl, manchmal sind wir die so gut am Verstecken, dass wir gar nicht wissen, wo die sind. Meine Rümlang ist ja da ein super Beispiel. Rümlang hat ja ein Dorf. Und dann hat Rümlang einen Wald. Und dann so richtig Tempelhof. Wenn man durch den Wald durchfährt, hinter dem Wald, im Industriegebiet, richtig Glattbruck, ist noch so hinter dem Wald ein Stück Rümlang. Und dort hat das Haus und dort sind die. Also sie sind nicht im Dorf drin. Die anderen haben noch einen Bauernhof. Dort hat es noch mehr. Wenn man da Richtung Seebach fährt, auf der rechten Seite ist noch ein Bauernhof mit Flüchtlingen. Und dann sind das die 35 Leute. Also sie sind nicht im Dorf irgendwie integriert. Man versucht sie auch nicht gross zu integrieren. Weil das sind, die sind noch im Verfahren drin. Ja. Aber eben habe ich gemerkt, ich kenne die gar nicht. Ich kenne die gar nicht. Es ist immer in den Medien liest man, es kommen so viel, aber es ist noch nie einer vor meiner Tür gestanden und hat gefragt, ob er reinkommt. Er hat auch noch niemals ein Zelt vor unserem Wohnblock aufgestellt. Er hat ja Platz dort auf der Wiese. Andere Kantone machen das schon. Kanton Aargau hat angefangen, ein Militärzelt anzufordern, zum Zelt aufzubauen, weil sie zu wenig Platz haben. Also es betrifft uns schon auch. Es kommen immer mehr. Aber dass alle Syrer und alle Eritreer und alle Iraker und alle Afghanen und alle Somalier und alle Afrikaner generell in die Schweiz wollen und auf Europa wollen, das stimmt nicht. Weil die meisten, die allermeisten, wollen an ihrem Ort bleiben. Und auch der grösste Teil von denen, die da hinkommen, möchten, dass in ihrem Heimatland Frieden ist, dass sie Freiheit haben und dass sie wieder zurückkommen, wenn es die Situation erlaubt. Denn es ist immer noch ihre Heimat, es ist immer noch ihre Kultur, es ist ihre Sprache, es ist sind ihre Verwandten dort, es ist immer noch ihr Land. Und ich weiss nicht, wie ihr euch gefühlt habt, was Deborah gesagt hat, ihr müsst den Stuhl verlassen. Vielleicht ist das euer Heimatstuhl da in dieser Gemeinde, wo ihr immer drauf hockt. Und vielleicht hockt ihr nächste Woche, jetzt haben wir mal wechseln, vielleicht hockt ihr nächste Woche genau wieder auf dem gleichen Stuhl, wenn ihr sonst einmal hockt. Und sucht euch nicht einen neuen Stuhl. Weil es einfach der Ort ist, wo man sich wohlfühlt. Wo man gerne ist. Ich meine, so gerne ich auch reise, so gerne komme ich auch wieder zurück in die Schweiz. Ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwo in Afrika zu leben. Aber weil ich vor allem die Kultur dort nicht verstehe. Weil ich die Sprache nicht verstehe. Und bis jetzt habe ich sehr, sehr geopolitisch geredet. Sehr viele Sachen. Doch was sagt eigentlich die Bibel zu diesem Thema? Ich habe hier eine Version von der Bibel. Das ist, die Übersetzung ist Hoffnung für alle. Nennt sich die Gerechtigkeitsbibel. Da sind eigentlich schon im Vordruck alle Verse angestrichen, die über Gerechtigkeit reden und über Armut. Wer hat eine Ahnung, wie viele Verse das ungefähr sind in der Bibel, die über Gerechtigkeit und Armut reden? Sag auch mal eine Zahl. Benni, was denkst du? Wie viele Verse sind das? 1000. 1000? Ja. Wer bietet mehr, wer bietet weniger? Joshua? 700. 700? 3000? Das ist ziemlich nahe. Es sind etwa 3150 Verse. Das sind relativ viele. Das ist eigentlich das Hauptthema der Bibel, oder eines der grossen Hauptthemen, wo über Gerechtigkeit redet. Das Thema der Flüchtlinge ist in der Bibel sehr bekannt. Schon in der Bibel hat es Flüchtlinge gegeben. Und sehr viele Menschen in der Bibel sind Flüchtlinge. Das ist der Kain, das ist so der erste Flüchtling. Ausser man sagt, Adam und Eva, die haben ja ihre Heimat auch verlassen und irgendwo außerhalb vom Paradies leben. Zählen die auch schon als Flüchtlinge eigentlich irgendwie. Aber der Kain ist der erste, der gesagt hat, ja gut, ich muss wirklich meine Eltern verlassen, ich muss weg von da. Dann Abraham und Sarah, haben ihr das Heimatland verlassen. Dann sind sie in Israel gewesen, und das haben sie dann auch verlassen, wegen einer Hungersnot, sind sie auf Ägypten gegangen. Die Hagar, der Ismael mit der Hagar, der Lot und seine Familie, Isaac und Rebekka, der Jakob, der Esau war ein Flüchtling gewesen, die Brüder von Josef, haben Hungersnot in ihrem Land gehabt und sind geflüchtet auf Ägypten, mehrmals. Naomi und Ruth, der David, der ist politisch verfolgt worden, ist nachher zum Feind über, in ein feindliches Land eigentlich. Maria und Josef, mit Jesus, sind Flüchtlinge gewesen. Ja, es gibt viele, viele Flüchtlinge, die in der Bibel erwähnt sind, die müssen flüchten von irgendeiner Situation. Jesus aus einer politischen Situation, dass man ihn hat umbringen wollte. Aber die meisten sind sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge gewesen, weil sie das Gefühl haben, da ist es nicht so gut, ich gehe irgendwo anders hin. Sie sind von Hungersnöten geflüchtet und nicht, weil sie politisch bedroht worden sind. Aber was sagt eigentlich die Bibel zu diesem Thema? Ich glaube, sie ist immer noch ein sehr aktuelles Buch, wo, wenn man das Alte Testament teilweise vergleicht mit der heutigen Situation und die politische Lage dort, ist es sicher nicht mehr das Gleiche, die politische Lage. Aber was die Bibel grundsätzlich dazu sagt, das ist eigentlich immer noch sehr, sehr aktuell. Und ich kann nicht alle Bibelstellen dazu lesen, aber ich möchte euch einige zu lesen. 4. Mose 15, Vers 16. Ausländer, die bei euch leben, haben dieselben Rechte und Pflichten wie ihr selbst. Also sie haben die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten. Grundsätzlich steht da Gott ein für Gleichberechtigung. Und auch das Sabbatgebot, das Gott gegeben hat, gilt für die Fremden genauso wie für die Einheimischen. Auch wenn die Fremden, die gekommen sind, nicht an den Sabbat geglaubt haben und eigentlich wollten 7 Tage durcharbeiten, weil es eigentlich üblich war, Das war auch im Römischen Reich üblich, 7 Tage lang durcharbeiten. Für die Juden hat es eine Ausnahme gegeben. Auch im Römischen Reich noch. Die haben gesagt, okay, wir dürfen einen Tag frei nehmen. Das war ein riesiger Luxus zu dieser Zeit. Aber auch die Fremden mussten sich daran halten. Und sagen, hey. Und das ist auch zum Schutz von unserem eigenen Glauben. Ja, die Anbetung und die Herrlichkeit von Gott, die soll auch geschützt werden. Die soll nicht unterwandert werden. Ich meine, Gott redet immer wieder davon, dass wir unseren Glauben nicht irgendwie mischen mit anderen Glauben. Bei den Israeliten war das ein Problem. Aber vor allem, weil die Israeliten das selber wollen. Selber ihren Glauben wollen mischen. Sie wollten selber anderen Göttern nachlaufen. Es war nicht so, dass ihnen das häufigerweise aufgezwungen worden ist, sondern es war häufiger so, dass sie das wollen. Und da warnt uns Gott auch davon und sagt, hey, bleibt bei mir, bleibt bei mir. Und laufen nicht irgendeinem fremden Glauben an. Dann, 5. Mose, Kapitel 10, Vers 17 bis 19. Das ist auch schon wunderschön angestrichen. Denn der Herr, euer Gott, ist grösser als alle Götter und mächtiger als alle Herrscher. Er ist der große und starke Gott, den man fürchten muss. Er ist gerecht und unbestechlich. Den Weisen und Witwen verhilft er zu ihrem Recht. Er liebt die Ausländer und gibt ihnen Nahrung und Kleidung. Zeigt auch ihr den Ausländern eure Liebe, denn ihr habt selbst einmal als Ausländer in Ägypten gelebt. Ja, der letzte Satz, wir haben vielleicht nicht als Ausländer in Ägypten gelebt. Wir mussten nicht flüchten. Aber es wäre möglich, dass das mal irgendwann passiert. Ich meine, sehr viele sind aus der Schweiz geflüchtet, im 18. und 19. Jahrhundert, aus Hungersnot, und sind dann in die USA gegangen. Es waren eigentlich auch Wirtschaftsflüchtlinge, die sich ein besseres Leben gesucht haben. Dann 3. Mose 19, Vers 9 und 10. Ah nein, zuerst Vers 33 und 34 zuerst. Genau. Unterdrückt die Fremden nicht, die bei euch leben, sondern behandelt sie wie euresgleichen. Liebt sie wie euch selbst, denn auch ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Und gerade ein paar Vers vorne dran. Wenn ihr die Getreideernte einbringt, sollt ihr eure Felder nicht ganz bis an den Rand abmähen und keine Nachlese halten. Auch in euren Weinbergen soll es keine Nachlese geben. Sammelt die Trauben am Boden nicht ein, sondern überlasst den Armen und Fremden. Ich bin der Herr, euer Gott. Also Gott liebt die Fremden. Er gibt Asylbewerber, Flüchtlinge. Und er sagt, wir sollen das auch tun. Es ist nicht so, dass er sagt, ja, toleriert die irgendwie, sondern er sagt, hey, liebt auch die Asylbewerber. Die zu euch kommen. Und Gott geht noch darüber hinaus und er sagt, er beteiligt uns an dem Wohl der Fremden. Und das, was er da fordert, dass sie das eben die Felder nicht ganz abernten dürfen, das ist ja etwas, das über eine Zehnte ausgeht. Er sagt also nicht, dass sie leben dann von dem Zehnten, den ihr eigentlich in den Tempel bringt. Nein, Gott sagt, hey, lasst etwas stehen, gebt ihnen auch etwas von dem Anteil, den ihr habt. Gott hat den Kleinen geschützt, er hat Israel geschützt, er hat das ganze Volk aus Ägypten rausgeholt. Und die Stellen im Alten Testament, die wir jetzt gelesen haben, die kommen ja auch im Neuen Testament ungefähr so vor. Das bekannteste Gesetz, wo man Jesus nochmal gefragt hat, Matthäus 22, Vers 37 bis 39, hat man Jesus gefragt, hey, was ist eigentlich das Wichtigste? Was ist eigentlich das Wichtigste? Und Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesem Gebot enthalten. Das klingt am Anfang immer sehr einfach, wenn man das so hört. Ja, ja, die Nächsten so, wenn dem mal etwas fehlt, kann ich mal zum Nachbarn gehen und kann ihn irgendwie fragen oder kann ihm helfen. Aber so eine konkrete Frage mit der ganzen Flüchtlingsproblematik ist das manchmal sehr unangenehm und anstrengend. Aber es ist die deutlichste Botschaft, die die Bibel hat. In diesem dicken, dicken Buch kommt es so viel mal vor, dass es eigentlich die absolut deutlichste Botschaft ist, denen, die bei uns sind, zu helfen, die Situation auch können zu verstehen, die Hintergründe können zu verstehen, warum das die eigentlich da sind. Auch wenn wir die ganze Problematik nicht lösen können, auch wenn es ein riesiges Thema ist. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Was hindert uns denn an dem, dass wir das machen? Häufigerweise ist so unsere Angst. Die Angst vor einem Fremden. Die Angst vor etwas, das ich nicht kenne. Es ist fremd. Und grundsätzlich steht man einem Fremden zuerst mal kritisch gegenüber. Und diese Angst können wir abbauen. Und die Angst vor einem Fremden, dem Flüchtling sind wir übrigens auch. Sie kommen in ein Land, das ihnen fremd ist. Sie können die Sprache nicht. Und sie wissen nicht, wie sie sich verhalten müssen. Die einen haben noch nie ein WC gesehen. Wir wissen nicht mal genau, wie das funktioniert. Muss man das erst mal erklären, wie so ein WC in der Schweiz funktioniert. Sie wissen nicht, ob man sich jetzt auf der Straße grüßt oder nicht. Ob man da vorbeiläuft. Oder wenn man vorbeiläuft, ist man dann unfreundlich. Und die zweite Angst, die wir haben, ist Angst, etwas zu verlieren. Und das ist auch berechtigt. Die Angst, etwas zu verlieren, ist absolut berechtigt. Denn sie trifft zu. Wir werden verlieren. Aber wir werden so oder so verlieren. Der Wohlstand, den die Schweiz hat, der Wohlstand, den Europa hat, ist nicht möglich für alle. Die Schweiz verbraucht pro Einwohner global gesehen 5 Hektar Land pro Kopf. Sie hat aber nur 1,2 Hektar Land zur Verfügung. Pro Einwohner. Das heisst, 3,8 Hektar muss sie von irgendwo anders nehmen. Das sind zum Beispiel, wenn ihr Rindfleisch esst, ist das irgendein Hektar in Brasilien, wo Soja abgepflanzt wird, wo man den Regenwald abgeholzt hat, zum Soja abpflanzen. Das wird dann in die Schweiz importiert, an Kühe verfuttert. Ist zum Beispiel ein solches Beispiel, wo die Schweiz mehr Ressourcen braucht. Die Wüsten dehnen sich aus. Weltweit sind die Wüsten im Vormarsch. Häufig, weil man Holz abnutzt, in Ländern, wo die Aufforstung lang geht. Zum Beispiel auch Brasilien nochmal, um zu sagen, dort, wo man Soja abpflanzt, das ist eine Monokultur, dort wächst nachher nichts mehr, das ist Wüste. Im Nordosten von Brasilien regnet es nicht mehr, es gibt keine Regenzeit mehr. Es ist tot. Es gibt es nicht mehr. Und meistens sind die Wüsten dort im Vormarsch. Aber die, die das ausgenutzt haben, abgeholzt haben, die das gebraucht haben, die haben das häufig nicht für ihren eigenen Bedarf gebraucht, sondern für unseren Bedarf. Wir werden verlieren, weil die NASA, die sind ja nicht sehr kapitalismuskritisch, kann man sich vorstellen, die Weltraumbehörde von der USA, die NASA, hat vor 3 Jahren eine Untersuchung gemacht, wie viele Ressourcen das man eigentlich braucht auf der Welt und wie viel das es hat. Und sie hat festgestellt, vor 3 Jahren, das ist das erste Jahr gewesen, wo man mehr Ressourcen gebraucht hat, als die Welt eigentlich hat. Als die Welt in einem Jahr wieder herstellen kann. Nur merken wir davon nichts. Wir merken dann nicht, wenn Getreidepreise um 10% steigen. Weil unsere Lebensmittelausgaben sind momentan bei 7% in der Schweiz. Aber dort, wo 60% für die Lebensmittel muss ausgeben von deinem Lohn, dann merkst du es, wenn es nochmal um 10% steigt. Oder um 50%. Oder um 100%. Ja, wir werden irgendwann verlieren. Wir werden unseren Wohlstand in dem Maß, wie wir ihn jetzt haben, wahrscheinlich nicht können sichern. Und da gibt es 2 Antworten. Schränken wir uns freiwillig ein. Das ist weniger schmerzhaft und öffnet den Blick für die Gesamtsituation der Leute. Oder wir bauen eine Festung, die wir mit allen Mitteln verteidigen. Bauen Hege, bauen Mauern. Wir schicken Kriegsschiffe ins Mittelmeer. Und irgendwann werden wir trotzdem überrollt werden. Und das ist viel schmerzhafter, weil dann gibt es eine Revolution. Und dann sind wir am Bürgerkrieg nicht mehr weit entfernt. Wenn ihr das hört, fühlt ihr euch dann ohnmächtig? Ich mich schon. Wenn ich das höre, wenn ich das so sage, was ich euch predigt habe, ich fühle mich ohnmächtig. Da denke ich, ja, was kann ich denn tun? Was könnte man machen? Was könnte man verändern? Aber mit dem Gefühl von der Ohnmacht, da sind wir nicht allein, das haben die Flüchtlinge genauso. Wenn sie in ihrem Land nichts verändern können und sich ohnmächtig fühlen, kommen sie ja da hin. Was können wir konkret tun? Ich würde euch mal da gerne 3 Minuten Zeit geben, dass wir mit eurem Nachbarn mal austauschen können. Was wir konkret machen können. Ja, nehmen wir die Zeit, diskutieren das zweite, das dritte, was man eigentlich könnte machen gegen so etwas.
Also, bei uns hat es im Kaiserschop einige, die einmal kommen, gehen Essen holen. Und mit ihnen haben wir schon ein bisschen Kontakt. Und ich habe schon manchmal gedacht, es wäre vielleicht auch schön, viele junge Männer, die machen sicher gerne Sport. Wenn man vielleicht einmal die Jugendgruppe oder einfach ein paar, die sagen, ich möchte mal gerne mit ihnen zusammen einen Abend Fußball spielen oder und sie so ein bisschen kennenlernen. Mhm.
Coole Idee. Braucht nicht so viel. Braucht einfach einen Fußballball und ein bisschen Zeit. Zwischenidee? Ja, Roland?
Ich habe vielleicht. Warte, ich gebe das Mikro. Wir haben vorher hier noch ziemlich viel austauscht. Und ich habe ja nicht sehr viel zu tun mit dem, aber ich kann mir vorstellen, dass etwas ganz Wichtiges ist, dass man, wenn es geht und man mit so Leuten zusammenkommt, versucht, das Evangelium weiterzugeben. Weil, ich weiß nicht, kennt ihr die Bibelvers, wo der Gelähmte vor dem Tempel hockt und erwartet ja auf Materielles, wo der Johannes und der Kollege kommen, erwartet er einen Batzen, dass er wieder zu essen kaufen kann. Aber sie sagen ihm, Silber und Gold hat er nicht. Aber im Namen Christi Jesus stand auf. Und ich denke, du kannst denen Flüchtlingen materiell zu geben, vieles, und ihnen aufhelfen. Mhm. Aber Silber und Gold hat er nicht. Im Namen Christi Jesus stand auf. Und ich bin fester Meinung, wenn man vielleicht eben versucht, ihnen das Evangelium weiterzugeben, haben sie nachher sogar viel mehr, wieder, wenn sie da vielleicht materiell unterstützt werden.
Ja, das ist sicher auch eine gute Idee. Es sind noch Ideen, die gerade im Raum schweben. Ja, darfst du.
Ich finde, du hast recht, Roland, aber möchte ich dazu einfach sagen, ich glaube, das ist sehr oft genau der Hauptgrund, der uns hindert. Jetzt muss ich dem das Evangelium bringen, oder? So quasi erstens mal will er gar nicht nur evangelisiert werden, weil er hat ja oft schon Glauben. Und zweitens möchte viele von denen einfach mal als Menschen gesehen werden. Und der Vers, den du zitierst, sehe ich auch eben als einen Vers, wo es um praktische Hilfe geht. Sie lassen ihn nicht dort sitzen und sagen, ja, Jesus hat dich lieb und denke ein bisschen darüber nach, dann ist es schon gut, sondern sie helfen, also sie machen ihn gesund. Das ist ein aktives Angebot, das mehr wert ist als Geld und Silber. Sie befähigen ihn dazu, dass er wieder auf eigenen Beinen stehen kann. Und ich glaube, das ist ein Ansatz irgendwo, die Menschen als Menschen zu sehen, das sind oft die besseren Schichten von diesen Ländern, wo sie kommen, weil sonst könnten sie sich gar nicht leisten, in die Schweiz zu kommen. Die haben eine Ausbildung, die haben einen Wert gehabt, die haben eine Stellung gehabt in ihrem Heimatland und da sind sie zum Nichttun verdammt, sage ich jetzt das erste Mal. Sehr oft. Und ich merke, das ist für mich eine mega grosse Herausforderung. Aber auch zu sehen, was haben denn sie mir zu bieten? Wir sehen es immer nur von der Perspektive, was kann ich ihnen geben? Was kann ich ihnen helfen? Ich kann nicht, ich weiss ja gar nicht, wie ich denen helfen kann. Ja, können sie dir helfen? Dürfen sie dir etwas geben? Haben sie vielleicht etwas zu bieten von ihrer Kultur, wo mich würde segnen? Auch mal von dieser Seite denken. Und vor allem, ich merke immer wieder, wo ich wirklich ganz fest immer wieder an diesem Thema mich muss stellen, auch weil ich in der Stadt einfach an sämtlichsten oder viele Flüchtlingszentren vorbeifahre und die sehe draussen sitzen jeden Tag und es mich wirklich beschäftigt auch meinen Rassismus, meine Gedanken im Herz gesehen und mir immer wieder auch muss sagen, Gott hat mich nicht beauftragt, die ganze Welt zu retten. Er hat mich beauftragt, das zu machen, was er mir gesagt hat. Und da immer wieder zu sagen, Jesus, danke für das, was ich kann. Und ich möchte bereit sein, da anzugehen, wo du mich möchtest senden. Das möchte ich tun. Mehr kann ich nicht. Und das ist genug.
Merci mal. Ja, es gibt eben viele Sachen, die man einfach machen kann. Als erstes sicher einfach mal beten. Ein bisschen den Blick auftun für Leute. Es gibt auch Aktionen, die eben auch Flüchtlinge besuchen. Oder bei uns, die kommen ja teilweise selber an den Kreiselshop. Zum Beispiel Solinetz ist so ein Werk in Zürich. Wenn ihr mal euch interessiert, Solinetz, die machen verschiedenste Aktionen mit Flüchtlingen. Die haben mittlerweile schon ein Migrationstheater gegründet, wo einfach Flüchtlinge ein Theater machen. Die können aus verschiedensten Sprachen machen die zusammen Theater. Ist eine Aktion, die sie machen. Dann, was auch eine Möglichkeit ist, Flüchtlingsbegleiter. Mit einer kurzen Ausbildung, das ist nicht so die Wahnsinnssache, kann man das machen bei der Caritas oder bei der SEA, der Schweizer Evangelischen Allianz. Die suchen immer wieder Leute, die Flüchtlinge begleiten. Weil, einfach Begleiter, also solche, die aufgenommen worden sind, die Asylrecht haben, begleiten, dass sie sich in diesem Land integrieren können. Und zwar ist die Schweiz ein sehr kompliziertes Land. Wer von einem anderen Land kommt, hat keine Ahnung, wie das in der Schweiz läuft, wie das mit den Behörden läuft, dass man eine Krankenkasse muss haben, dass man irgendwelche Versicherungen muss abschliessen muss, dass man einen Wohnvertrag braucht, dass es irgendein Migrationspapier hat. Und dort fehlen mega viele Leute. In so Sachen, wo einfach mal mit Leuten zusammenkommen und sagen, hey, wie sieht das aus? Brauchst du eine Krankenkasse? Wo kann man das anmelden? Was brauchst du genau? Einfach wirklich Sachen, kleine Sachen, die anderen Menschen helfen könnten. Das sind so zwei, drei Beispiele. Ich selber muss mich wirklich selber ein bisschen an die Nase nehmen. Ich verdränge das Thema immer wieder. Und immer wieder kommt es bei mir ruhig. Und dann beschäftige ich mich wieder. Und dann habe ich wieder mal darüber geredet. Und dann versinkt es manchmal auch wieder ein bisschen. Aber ich selber habe gesagt, hey, ich möchte mich mehr um einfach wirklich mal Flüchtlinge kennenlernen, die in Rümlang wohnen. Ich kenne keinen einzigen von denen. Ich sehe vielleicht einen mal vor einem Migros-Stand oder so, der noch eine Surprise-Zeitung verkauft. Aber ich kaufe dann die Zeitung und ich rede nicht wirklich lange mit dem. Und ich habe das Gefühl gehabt, hey, einfach mal diesen Leuten begegnen als Mensch. Das sind in erster Linie keine Flüchtlinge und keine Eritreer und keine Syrer und keine Afghanen, sondern es sind in erster Linie Menschen. Menschen, die gerne ein Leben haben, und nicht nur vom einen Tag zum nächsten wollen überleben. Ja, ich würde jetzt gerne zum Schluss von dem Gottesdienst, wenn es dann predigt, einfach beten.